Bum, fum, fum.
Geil, ich habe ein neues Intro.
Ja.
Hat sich der Besuch schon gelohnt?
Ja.
Ich muss jetzt auch los. Paul möchte aus dem Affengehege abgeholt werden.
Genau. Ich habe heute Morgen 3 Kinder im Wäldchenbad abgegeben. Ich muss sie, glaube ich, irgendwann wieder abholen.
Genau, heute sitze ich hier im Herzen von Hannover, in der Stadtmitte und habe 3 Leute zu Gast, beziehungsweise ich bin bei 3 Leuten zu Gast und wer das ist, werden wir gleich erfahren. Vielleicht möchtet ihr euch kurz vorstellen und erzählen, was ihr ja, beruflich macht und damit so leicht verraten, worum es heute gehen könnte.
Ich bin Antje. Ich gehöre zur gesunden Karriere, zum Institut Gesunde Karriere. Hier sind wir heute. Und ich bin Coach und Prozessbegleiterin und das von ganzem Herzen.
Ich bin Vanessa, ebenfalls Institut Gesunde Karriere und Coach und Prozessbegleiterin und mit voller Leidenschaft dabei, wenn es darum geht, Menschen zu begleiten bei dem, was ihnen hoffentlich noch besser tut, als das, was sie gerade noch für die Lösung halten.
Ja, ich bin Ulf, ich bin auch bei Gesunde Karriere. Ich sage immer, ich begleite Menschen und Organisationen in ihren Veränderungsprozessen. Und da hat man gut mit zu tun. Und ich habe aber noch eine zweite berufliche Realität, also eigentlich meine erste, weil ich noch Beamter beim Land Niedersachsen bin und politische Bildung organisiere.
Fleißig, der.
Ja.
Aber darum soll es heute nicht gehen, da kann ich dich beruhigen. Wir kümmern uns heute eher um das Thema Coaching und für die Zuhörer sei gesagt, keine Angst, ich bin hier heute nicht da, um mich coachen zu lassen. Das würde euch vielleicht auch nichts angehen. Ich wollte eigentlich eher die 3 fragen, ja, warum sind Sie vielleicht Coach geworden und was macht den Zauber dieses Berufes aus? Und ja, vielleicht könnt ihr da kurz mal jeweils von euch erzählen, wie ihr denn eigentlich dahin gekommen seid. Also ich weiß zumindest von 2 von euch, dass ihr das nicht direkt nach dem Abi gemacht habt. Insofern, wie und warum wird man irgendwie Coach?
Ich glaube, es wäre auch ziemlich gefährlich, wenn Menschen nach dem Abi glauben würden, es wäre gesund, jetzt andere Menschen in ihrem Leben zu begleiten. Also ich glaube, da sind wir alle uns einig, dass es dafür schon eine gewisse Lebenserfahrung hilfreich ist, wenn man anfängt, andere Menschen zu begleiten. Mhm. Soll ich mal anfangen?
Mhm.
Ich habe studiert, weil ich dachte, ich will was wissen, Studium Generale mäßig und bin dann in den Personalbereich geraten, in einem kleinen Unternehmen und habe da gemerkt, dass ich eigentlich nichts gelernt habe, was man fürs Arbeiten braucht. Viel für alles mögliche andere, aber nichts fürs Arbeiten. Und habe dann nebenberuflich Arbeitswissenschaft studiert und da wahnsinnig viele ganz interessante Menschen kennengelernt, die in den verschiedensten Bereichen von Organisations- und Personalentwicklung gearbeitet haben, manche intern, manche extern, und habe irgendwann gemerkt, dass ich sowas auch machen will. Und vielleicht noch ein Satz, weil du speziell nach Coaching gefragt hast. Ich habe mich immer nur mit Gruppen gesehen und hatte unglaublich Angst davor, mit einzelnen Menschen zu arbeiten. Und es hat ganz lange gedauert und ziemlich viele Dritte von Antje, du könntest das auch bestimmt, versuch es mal, bis ich es gewagt habe und das inzwischen auch wirklich gerne tue.
Ich glaube nicht, dass ich den Konjunktiv verwendet habe.
Wahrscheinlich nicht.
Das glaube ich auch nicht.
Mach's.
Ja,
genau. Nee, bei mir, tatsächlich lag vor meinem Coachsein schon ein Stückchen anderer Weg. Ich habe tatsächlich gar keinen geradlinigen Lebenslauf, zumindest für Außenstehende, glaube ich, nicht so nachvollziehbar. Ich habe nach der Schule eine Berufsausbildung gemacht als Baufacharbeiterin und habe dann aber festgestellt, dass ich nicht auf dem Bau arbeiten möchte und auch nicht Bau studieren möchte und habe dann Sozialwissenschaften studiert. Und was mich da immer interessiert hat, waren Veränderungsprozesse. Das hing auch damit biografisch bei mir zusammen. Ich bin in der ehemaligen DDR groß geworden, die Mauer fiel, als ich 20 war, und ich war quasi in einem ganz großen eigenen Veränderungsprozess, und das hat mich interessiert und war eben auch in den Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Soziologie, Sozialpsychologie war das damals ein Thema.
Und da haben wir auch was gemeinsam mit dem Migrationshintergrund. Ne? Ich aus Bayern, du aus...
Ich aus Halle an der Saale. Genau, und ich habe dann...
Ich bin in der zweiten Generation aus Ostpreußen ausgesiedelt.
Als waschechter Hannoveraner würde ich bitte, würde ich darum bitten, dass wir beim Hochdeutsch bleiben. Ja.
Was ist morgen?
Jut meiner. Genau, und dann habe ich sozusagen ein bisschen gearbeitet in verschiedenen Organisationen nach dem Studium. Ich war schon Mutter. Das hat den Einstieg ins Arbeitsleben nicht besonders leicht gemacht. Und dann habe ich eine einjährige Weiterbildung gemacht zur Prozessbegleiterin für Personal- und Organisationsentwicklung. Und dann war für mich ganz klar, in dem Bereich möchte ich auch arbeiten. Und dann sozusagen habe ich vom Coach-Sein gehört. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Und ich konnte das oft überhaupt nicht benennen, warum ich irgendwas mache. Ich konnte es nicht in Worte fassen. Ich wollte das werden, das war klar. Und das war, würde ich heute noch sagen, eine der besten Entscheidungen meines Lebens.
Ich glaube, bei mir ist das, also ich glaube, was uns auch verbindet, ist so, dass ziemlich viel Leben und Berufsleben vom Coach sein ist. Das ist bei mir nämlich auch so. Also ich habe da, glaube ich, schon über 10 Jahre in Büros gearbeitet, habe Veränderungsprojekte gemacht, Projektmanagement. Und das war wirklich wie so häufig im Leben Zufall, weil eines Tages, als eines meiner Projekte gerade fertig war und aber quasi politisch beerdigt wurde, sah ich eine Ausschreibung für eine Prozessbegleitungsqualifizierung in der Organisation und bin zu meinem Vertretungschef gegangen. Das war ein 30-Tage-Seminar und habe gesagt, das ist doch wichtig, Weiterbildung ist doch wichtig. Hat er auch gesagt, ja, finde ich total wichtig. Und dann habe ich gesagt, dann müssen Sie da unten unterschreiben, damit ich da hingehen darf. Und das war meine erste Coaching-Ausbildung. Ich habe aber vorher schon immer mit Gruppen gearbeitet. Also ich habe immer schon Workshops gemacht und habe aus der Projektarbeit heraus und habe dann aber auch einen Moment gebraucht für mich, um zu sagen, ich möchte wirklich auch in Einzelsettings arbeiten. Und habe auch lange gebraucht, zu sagen, dass ich das bin. Also da hatte ich schon 3 Ausbildungen oder so, 3 Weiterbildungen. Aber dann wirklich zu sagen, ich bin Coach und ich schreibe das auch aufs Schild oder das ist mein Selbstbild, das hat einen Moment gedauert. Irgendwie, da hatte ich wirklich viel Respekt vor. Mit Gruppen, auch mit großen Gruppen schon, habe ich da schon Ewigkeiten gearbeitet.
Da kam dir dann Rampensau-Dasein entgegen.
Ich habe seit 17 Theater gespielt. Also mir... Vor Gruppen hatte ich nie Angst irgendwie, aber so in so einer kleinen Konstellation, so ein Setting 1:1, da hatte ich echt immer Respekt vor. Und ich möchte das heute nicht mehr missen. Wir machen ja alles Mögliche. Das ist eine gute Mischung bei uns.
Ja, und ich glaube, dass es auch deswegen so gut war, dass es lange Wege waren, weil wir ja auf diesem Weg hin zu dem, was wir heute tun, durch die vielfältigen Weiterbildungen, die wir machen, die andere Leute, glaube ich, investieren ihr Geld in Autos oder Küchen oder so. Oh. Wir haben halt Weiterbildungen bezahlt.
Ach, wir haben aber auch schöne Küchen.
Ja, inzwischen auch zusätzlich schöne Küchen, aber ja. Vorher waren die vielen Weiterbildungen. Dass diese Weiterbildungen ja immer, wie Antje so schön sagt, uns dazu gezwungen haben, zuerst Coachee zu sein. Oder inzwischen würden wir sagen, Gott sei Dank uns die Gelegenheit gegeben haben, erst Coachee zu sein. Sprich, wir haben alle ganz schön viel Selbsterfahrung hinter uns, bevor wir uns auf den anderen Stuhl zu setzen gewagt haben.
Was mich dann total fasziniert hat, als ich Coaching kennengelernt habe, war, dass da tatsächlich neue Räume geöffnet werden können. Also meine Coaching-Lehrerin, die hat immer von den Räumen von Möglichkeit gesprochen und das hat mich total fasziniert. Und ich habe während der Weiterbildung zum Coach, die über 1,5 Jahre oder so war das ausgelegt, habe ich tatsächlich erlebt, wie ich neue Räume betreten habe durch die verschiedenen Techniken, die wir gelernt haben und geübt haben. Und das ist immer noch für mich das Allerschönste, wenn ich das eben auch in der Arbeit erleben kann. Also wenn sich so kleine Türen öffnen in was Neues. Das finde ich völlig faszinierend. Und das haben wir uns ja auch sozusagen von der gesunden Karriere so ein bisschen auf die Fahnen geschrieben, dieses generative Arbeiten.
Ja, und das Spannende daran ist ja, dass wir nicht wissen, an welcher Stelle sich die Tür öffnet. Also dieses Arbeiten mit, die Lösung liegt im Gegenüber und wir sind Geburtshelferinnen, Irritatorinnen, Verwirrerinnen, die dann irgendwie möglich machen, dass das Nichtwissen zu irgendwas Neuem führt. Das macht, finde ich, schon auch die Faszination aus, dass man, wenn die dann zur nächsten Coaching-Sitzung kommen und sagen, naja, Sie haben aber doch gesagt oder gemacht. Und ich sage, das habe ich nie gesagt, aber anscheinend hat es was bewirkt. Super. Ja, also da entstehen ja ganz eigene Dinge und entweder entstehen sie eben durch irgendwelches Gesprochene oder eben ja viel auch durch das, wie wir sonst arbeiten, dass wir eben, du hast es schon angesprochen, unser schönes Wort, generativ arbeiten. Also nicht nur über Sprache arbeiten, sondern auch mit dem Körper und mit jede Menge Emotionen.
Das klingt gut. Bevor ich mit der nächsten Frage weitermache, vergesst euren Kuchen nicht, dass der staubig wird. Nee, ihr könnt gerne nebenbei essen.
Ich war extra bei Manufaktum, nur für uns Werbung.
Bung, bung, bung. Genau. Während Vanessa schon mal probiert, kann ich die Frage schon mal an die anderen beiden richten. Was kommen für Leute zu euch? Was habt ihr für Teilnehmer, Kunden, Publikum? Ich weiß nicht, wie ihr sie selber nennt. Aber wer kommt da? Warum? Wie würdet ihr das für Leute, die sich nicht auskennen, beschreiben?
Ich glaube, es kommt jetzt so ein bisschen darauf an, worüber wir konkret sprechen. Also wir haben ja, wir verstehen uns als Prozessbegleiterinnen und wir sind, wir werden angefragt als Coaches. Wenn wir als Coach angefragt werden, kommen eine oder manchmal zwei Personen. Und das sind in der Regel Menschen, die in Führungsverantwortung sind, in ganz unterschiedlichen Führungspositionen, Gruppenleiter, Teamleiter, Abteilungsleiter, Referatsleiter, Behördenleiter, also ganz, ganz unterschiedliche Menschen mit Führungsverantwortung.
Und innen.
Genau, innen. Aber das ist ja schon mal, das ist schon mal ein Hinweis darauf, dass sozusagen es kommen viele Frauen und es kommen Männer und Führungspositionen werden immer noch sehr stark von Männern besetzt.
Ja.
Und also das ist so das eine, dass es Leute sind, die Verantwortung tragen und den Raum des Coaching dafür nutzen, für sich, sich zu reflektieren, sich strategisch auszurichten, sich auf Gespräche vorzubereiten, sich in ihrer Rolle, die sie einnehmen, die viel Verantwortung trägt, zu reflektieren. Das ist so sozusagen ein Bereich.
Nun, es kommen immer Menschen, die eine Frage haben und die in der Regel schon versucht haben, woanders oder mit anderen Antworten zu finden. Also die wenigsten Menschen kommen hierher und sagen, ich habe da eine Frage, ne, sondern die haben schon mit Familie, mit Freunden drüber gesprochen und haben das Gefühl, ich komme da nicht weiter oder es hilft mir nicht, ich brauche einen anderen Impuls oder ich möchte das mit Kollegen nicht besprechen oder mit meiner, ich möchte das nicht in meinem Bereich meiner Familie tragen, sondern ich suche jemanden, der da quasi wie so ein neutraler Sparringspartner mit dabei ist.
Ja, und Ulf, du machst ja auch, ich finde, Karrierecoaching kann man schon auch.
Ja, manchmal haben die sehr klare, also kommen die auch mit sehr klaren Vorstellungen oder kommen und sagen, ich weiß nicht, ich mache jetzt seit 8 Jahren das und ich möchte gerne was anderes machen und was gibt's? Und ich habe keine Idee.
Also gibt es auch Einzelpersonen?
Mhm. Ja.
Manche hat ja jetzt eher so Führungspersonen aus Unternehmen, aber es kommen auch Einzelpersonen, die für sich persönlich irgendwo weiterkommen wollen.
Es kommen Leute, die quasi über die Unternehmensschiene kommen, wo auch das Unternehmen bezahlt und sagt, sie dürfen das machen. Und es gibt aber auch Leute, die privat kommen und sagen, ich mache das für mich einfach, das muss gar keiner wissen.
Und auch da gibt es die zwei Varianten. Die einen, die sagen, und weil ich will eh das Unternehmen verlassen und suche nach, was will ich eigentlich? Und es gibt aber auch die, die sagen, bei uns ist Coaching keine Kultur und das möchte ich auch gar nicht, dass irgendwer weiß, dass ich das mache, aber ich für mich will das haben und deswegen zahle ich selber. So,
genau. Und in manchen glücklichen Fällen kommen Menschen, die sagen, ich habe von jemandem gehört, der hat Coaching gemacht und das hat ihn sehr oder sie sehr unterstützt. Und ich möchte das auch. Also ich bin genau an dem Punkt, wo ich mich sortieren möchte, wo ich überprüfen will, bin ich glücklich, mache ich das Richtige. Also so ein bisschen wie deine Ausgangsfragestellung, wie du das auch umrissen hast da.
Ja, genau. Also wofür brenne ich eigentlich noch oder sowas? Ich habe schon auch öfter Coachings, wo es irgendwann im Laufe des Prozesses auch darum geht, das, was jetzt gerade zu entscheiden ist, nochmal aus einer größeren Perspektive zu betrachten und eben tatsächlich zu sagen, okay, und wenn ich alt und grau auf meinem Schaukelstuhl in meinem Garten sitze und zurückblicke aufs Leben, war das dann eigentlich bedeutsam? Ist das das, woran ich mich erinnern möchte? Oder könnte ich aus der Sicht von heute oder könnte ich als alte Person der von heute empfehlen, jetzt doch mal noch einen größeren Schritt zu machen oder sowas.
Und das Plakat, auf das du schaust, dort hinten, da steht zum Beispiel der Begriff Löffelliste. Und ganz oft sitzen, wenn Menschen da sitzen, wo du jetzt sitzt, sagen die, was ist Löffelliste? Und Löffelliste beschreibt genau das, was Vanessa sagt. Also bevor ich den Löffel hergebe,
was will ich da noch
erleben? Was will ich da gemacht haben?
Sehr gut. Ja. Ja, da passt meine nächste Frage sehr gut zu. Und zwar wollte ich euch fragen, was meint ihr denn, welche Bedeutung hat das Coaching im Jahr 2020 für Unternehmen? Also, ihr habt ja gesagt, viele werden eben von einem Unternehmen aus gesandt. Es wird entsprechend auch bezahlt. Warum glaubt ihr, machen das Firmen? Warum hat es für immer mehr Firmen vielleicht auch eine wichtige Bedeutung?
Also, ich würde meine erste Antwort versuchen, nämlich die, dass Führung sich wandelt und in Unternehmen, die nicht mehr, die das vermeintlich bisherige, was ja gar nicht immer so war, aber vermeintlich bisherig hierarchisch geführte, immer mehr verlassen, weil einfach mehr Menschen denken, wieso soll ich mir was sagen lassen, wenn man mir den Sinn nicht erläutert oder mir nur die Hälfte erzählt oder so. Also in solchen Kontexten, wo Führung erstmal unklarer wird und darüber dann mehr Selbstbewusstsein und ich sage das jetzt, oder Selbstbewusstheit mit Bindestrich bedarf, weil es einfach gut ist, selbst geklärt zu sein, bevor man in unklare Situationen geht. Die das verstanden haben, die nutzen Coaching mehr als andere.
Ich werde mal ganz unromantisch und sage, Firmen schicken Menschen ins Coaching, weil das für sie betriebswirtschaftlich sinnvoll ist. Ja. Weil es Menschen gibt, die, sagen wir mal, für sich was verändern oder entwickeln möchten, die ein Problem haben, die mit Konflikten umgehen müssen, die mit Stress umgehen müssen, die mit Druck umgehen müssen, ganz unterschiedliche Sachen. Und das kann ich natürlich machen, indem ich mit Kollegen drüber spreche. Ich kann es machen, indem ich es in mich hinunterschlucke und reinfresse. Ich kann aber auch versuchen, das quasi konstruktiv zu nutzen und das professionell zu bearbeiten. Und insofern macht das für Unternehmen schon Sinn. Also wenn Menschen ihre Selbststeuerung verbessern und weiter leistungsfähig und bereit bleiben und das auch wollen. Und das ist schon, finde ich, könnte man auch hart betriebswirtschaftlich argumentieren. Das macht einfach Sinn für Unternehmen, das zu tun.
Und ich glaube, noch ein weiterer Aspekt ist, dass was er fragt, was hat eigentlich Coaching 2020 irgendwie für eine Relevanz, ist, dass wir in einem Zeitalter leben, wo wir von einem Fachkräftemangel sprechen. Also Organisationen müssen was dafür tun, damit Menschen in der Organisation Lust haben, in der Organisation zu bleiben. Und das hat auch mit Lust zu tun, weil wenn ich mir was anderes suchen kann, kann ich das ja sonst tun. Und ich glaube, dass im Coaching steht ganz oft das Thema auch Beziehungsgestaltung im Zentrum. Und Beziehungsgestaltung ist eine Schlüsselkompetenz, auf die Organisationen, Unternehmen heute viel stärker noch zurückgreifen müssen, weil das eben die Möglichkeit ist, für gute Kontakte zu sorgen, über Beziehung, Verständigung stärker möglich zu machen, damit Menschen bleiben, damit Menschen Freude haben an der Arbeit und nicht krank werden. Und das ist ein wichtiges Thema. Also in meinen Coachings kommt es oft vor, dass wir für ganz konkrete Situationen, also dass die Menschen, die hier sitzen, üben, was sie da, also überhaupt die Idee, ich initiiere vielleicht die Idee, was sagst du denn da? Also die Idee, sich vorher das zu überlegen. Und dann arbeiten wir ganz stark daran, wie kann ich mich eigentlich so ausdrücken, dass ich mich dem anderen gegenüber so verständlich mache, wenn es um was geht. Und da gibt es, viele
Gelegenheiten.
Viele Gelegenheiten tatsächlich. Und auch viele Gelegenheiten, wo Sachen richtig durch die falschen Worte beispielsweise auch versaut werden. So.
Ich habe gerade überlegt, wer eigentlich gerade so bei mir zum Coaching kommt. Und ich habe gerade mehrere, die sich auf eine Führungsrolle vorbereiten. Also dass auch nochmal das Führung ja nichts ist, was man studiert oder lernt oder irgendwie so, sondern man hat halt Chefs oder Chefinnen und überlegt, was machen die gut und nicht gut. Wie will ich sein, wenn ich es mal bin? Und dann wird es plötzlich Wirklichkeit und dann, heute habe ich zu einer gesagt, wissen Sie, Ihre Intuition weiß schon ganz schön viel und jetzt geht es darum, die zu professionalisieren. Und dann bieten wir eben unsere Modelle zum Thema Führung an und dann können die sich daran reiben und sich eben vorbereiten auf diese Wahrscheinlichkeiten, die ihnen begegnen werden, wenn es um Beziehungsgestaltung, um Leute mitnehmen. Ne? Also wenn es nicht klar ist, ich sage dir, was du zu tun hast und das machst du dann, sondern wenn wir eben Commitment brauchen, wenn wir eine vertrauensvolle Zusammenarbeit brauchen, weil die Leute nicht mehr in Befehlsketten strukturiert sind, sondern in der Matrix oder agil oder wie auch immer es gerade heißt, je nach Firma, dann ist eben das darüber reden so viel zentraler als
ja.
Vorher wäre es auch schön gewesen. Aber
und es ist ein geschützter Raum, ne? Also wo ich ausprobieren darf, wo ich einfach mal Sachen aussprechen darf. Ich hatte vorhin auch jemanden hier, die dann sagte, das ist doch jetzt vertraulich, oder? was natürlich klar ist, dass das garantiert ist, aber das ist wirklich ein geschützter Raum zum Ausprobieren, zum Aussprechen auch mancher Sachen, die man vielleicht auch zu Hause nicht erzählen würde oder gar nicht laut denken mag und so. Und dann wird es spannend. Das ist das Tolle, wenn man in so einem kleinen Zweier-Setting sitzt.
Mhm. Antje spricht ja immer vom Raum des Nichtwissens, den wir betreten und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter den Raum des Scheiterns. Und das heiter Scheitern finde ich, also lustvoll scheitern, tatsächlich hier Dinge durchspielen. Was kann daran schiefgehen? Wofür wäre das gut? Was kann ich anders tun? Das ist natürlich also so ein Probehandeln. Coaching ist auch Probehandeln. Mhm. Und das ist für Unternehmen auch sehr nützlich, weil dann geht es halt nicht in echt schief, sondern hier. Und danach hat das eine größere Chance.
Und ich glaube, nochmal auf die Frage Coaching 2020 bezogen. Ich glaube, dass wir sprechen ja jetzt über Coaching, wo wir mit Menschen wirklich fühlbar sozusagen in Kontakt sind oder sichtbar. Es gibt natürlich, gibt es auch Situationen, wo das am Telefon abläuft oder vielleicht mal über Skype, aber grundsätzlich sind wir sozusagen profitieren.
Somatische Coaches.
Genau, profitieren wir immer noch davon, dass viele Menschen an dem Kontakt auch interessiert sind. Und ich glaube, das ist eben 2020 eine besondere Qualität, wo wir vieles auf andere Medien verlagern und dass es eben eine große Qualität hat, dass Menschen Aufmerksamkeit bekommen von uns in der Rolle als Coach.
Und anderthalb Stunden im Mittelpunkt stehen. Ja,
anderthalb Stunden Zeit haben, sich sozusagen also das so auszusprechen, was sie denken. Und ich habe gestern gerade gelesen, witzigerweise, ist jetzt so ein richtiger Klugschiss, von Hannah Arendt, dass die nämlich gesagt hat, dass wir erst über, wenn wir Dinge aussprechen, Erfahrungen für andere verstehbar machen. Mhm. Also solange es in unserer eigenen Welt ist, ist es ja für andere nicht verstehbar. Und oft sitzen hier Menschen, die sehr mutig zum ersten Mal auch darüber sprechen, was sie nicht hinkriegen oder aber auch, was sie hinkriegen. Auch das ist manchmal das erste
manchmal
Mal.
Manchmal ist ihnen das ja gar nicht klar, ja. Also was sie alles wuppen und was sie schaffen und was sie schon gemacht haben. Weil das so selbstverständlich ist aus dem Alltagsrasch heraus. Und wenn man dann hier sitzt und sagt, oh, da haben sie aber wirklich was hinter sich und da haben sie ja ganz schön was geschafft, dann sitzen die manchmal hier und also die schämen sich jetzt nicht, aber die werden dann so ein bisschen. Weil denen das nicht klar ist. Wenn jemand anders, wenn ich sage, Mensch, da haben sie aber einen richtig guten Job gemacht oder das haben sie ja wirklich ihre Frau gestanden und haben ihr Ding durchgezogen, was denen nicht klar ist. Also das passt, glaube ich, auch zu 2020, dass das immer auch eine Form von Entschleunigung sein kann. Dass man das für sich nutzen kann, dass man sich was Gutes tun kann und das einfach eine sehr erfüllende Arbeit sein kann für beide Seiten, finde ich.
Und wie sehr wir auch genießen, dass es, also wir in unserer Arbeit und die Menschen, die hier sitzen, dass es eben wirklich live und in Farbe ist und wir die Menschen auch mal anfassen oder wir mal aufstehen und dazu was auf dem Boden hinlegen und drauf rumlaufen oder uns irgendwie eben dazu bewegen. Und es gibt ja so einen Trend, dass man eben Coaching auch online machen kann und dem verwehren wir uns sehr, weil wir das genauso gut finden, dass wir spüren, was da ist und dass wir dieses wenn man es spirituell nennen will, würde man vielleicht sagen Feld. Also dass wir das Feld bestellen, das Feld halten, den Raum halten, dass Menschen bei sich sein dürfen für diese Zeit und dass wir überspringen das Online-Coaching und gehen dann vielleicht mit, wenn es Avatare gibt, aber da diskutieren wir noch.
Ja, ja. Vor allem, wenn die Avatare besser aussehen. Als wir, also noch besser.
Wie lange macht ihr das denn jetzt hier so ungefähr?
Wir sind 2008 hier eingezogen, also 12 Jahre sind wir hier in diesen Räumen.
Ja, dann passt meine nächste Frage sehr gut, doppelt. Und zwar würde ich gerne wissen, was sich denn in den letzten 10 Jahren etwa, vor allen Dingen bedingt durch Thema soziale Medien, Internet und die Geschwindigkeit in der Wirtschaft, inwiefern hat das Einfluss genommen, wie hat das eure Arbeit und auch die Anforderungen an eure Arbeit verändert? Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das nicht spurlos am Inhalt vorbeigegangen ist.
Naja, wir haben, als wir angefangen haben, oft noch 4- oder 5-tägige Veranstaltungen moderiert. Also jetzt, wenn wir Gruppen gemacht haben, das gibt es gar, naja doch, du machst doch eine 5-tägige, ne? So, aber alles andere ist maximal 3-tägig, eher 2-tägig, ja, am liebsten 1-tägig.
Oder 1,5, aber ja, das ist nicht
weil, weil keiner mehr Zeit hat.
Oder? Nee, weil es gefühlt so ist, dass es die Dinge auch schneller geregelt werden können. Und wir sagen dann, oder wir bemühen uns dann, es eben eher als Prozesse zu sehen und zu sagen, okay, dann kommen wir 1-2 Tage, aber dann kommen wir in einem halben Tag, halben Jahr auch nochmal oder wir kommen in einem Jahr 3-mal 2 Tage, weil es unserer Erfahrung nach eben sehr wenig Sinn macht, einmal Dinge anzusprechen und dann nicht nachzuhaken. Und zumindest wenn die Führungskräfte nicht gleichzeitig bei uns im Coaching sind, wo wir über die andere Ebene sagen können, was tun Sie denn jetzt dafür, dass das, was Team oder Organisation besprochen hat, weitermacht. Also insofern hat das schon so eine Geschwindigkeit aufgenommen.
Das stimmt. Also das sagen wir mal, wenn es um Gruppen und Menschen geht, die Formate werden kürzer. Aber ich könnte genauso sagen, die letzten 10 Jahre ist sowas wie Coaching selbstverständlicher geworden. Also dass es sowas gibt, dass das Unternehmen das übernimmt, dass ein Gericht das bezahlt für Mitarbeiter.
Die Leute kommen nicht mehr heimlich.
Die Leute kommen nicht mehr oder nicht, ne? Also die schleichen hier nicht über den Hof, so ungefähr, dass mich niemand sieht. Tragen es aber auch nicht wie so eine Plakette vor sich her, so nach dem Motto, ich bin jetzt übrigens auch gecoacht, ne, ich gehöre dazu.
Gibt's auch.
Ich war auch bei Krüger. Ich auch. Aber also das ist, glaube ich, normaler geworden. Es ist aber auch, glaube ich, notwendiger geworden, weil die Verunsicherung größer geworden ist. Und das ist jetzt nicht einfach nur ein Schnack, sondern wenn selbst in, weiß ich nicht, Gerichten über Agilität diskutiert wird oder was das dann mit einem macht und was Digitalisierung macht und wie viele Leute wir eigentlich noch brauchen und ob wir sie noch finden oder ob sie bleiben oder was auch immer. Also alles, was gerade auch so bei Personalentwicklung läuft, das hat, glaube ich, auch eine andere Schlagzahl bekommen, gefühlt.
Ja, also thematisch bildet es sich auf alle Fälle, bildet sich das ab, was wir erleben, auch über, ja, was du ansprachst, eben die Digitalisierungsprozesse, Social Media. Wir sind ja, wir haben jetzt auch einen Auftritt, ne, bei Facebook und so. Oh, also wir geben uns da ganz viel.
Wir haben
schon lange.
Aber, haben Identitäten geschaffen. Ja,
ja, aber das, aber was sich eben abbildet in der Arbeit, finde ich, am allerstärksten ist, dass die Menschen sich mehr unter Druck fühlen. Ob es wirklich einen größeren Druck gibt, das sei dahingestellt, aber je mehr medial thematisiert wird, beispielsweise solche Phänomene wie Burnout und desto mehr schlägt sich das auch in den Organisationen nieder, also zum Beispiel als ein Phänomen, also Digitalisierung, die Beschleunigung, die durch die durch die VUCA-Welt, die sogenannte, entstanden ist, das schlägt sich auf alle Fälle nieder und das schlägt sich auch, das merken wir auch in unserer Arbeit, dadurch, dass wir so kurz gebucht werden, kriegen wir kurzfristige Buchungsanfragen und wir sind ja selber mit drin in diesem Strudel. Und das ist sozusagen, deswegen das Thema jetzt gesunde Selbstführung, das gilt für uns gleichermaßen. Also wir müssen da genauso gucken, dass wir uns nicht von den Organisationen in ihre Beschleunigungstrancen mit reinreißen lassen.
Ja. Und ich habe gerade nochmal gedacht, wir haben uns ja damals schon gesunde Karriere genannt und das war zum einen, weil wir gesagt haben, wenn wir das jetzt machen in der Selbstständigkeit, dann soll das für uns gesund laufen. Aber es war ja auch, weil wir damals auf einen Zeitgeist aufgesprungen sind, dass nämlich Gesundheitsmanagement da der neueste heiße Scheiß war. Und da haben wir gedacht, wir können ganz viel darüber verkaufen, dass wir über das Gesundheitsmanagement in die Firmen kommen. Und das ist ja vorbei. Also Gesundheitsmanagement wird entweder gemacht oder nicht, aber wir haben damit eigentlich nichts mehr zu tun. Und das Thema Gesundheit, selbst, also Fürsorgepflicht von Führungskräften, so, das ist immer noch so ein Thema, aber eins von ganz vielen, und das spült sich nicht nach oben, würde ich sagen, sondern es sind jetzt die neuen Buzzwords sind halt Agilität und Ambidextrie und VUCA-Welt und digitale Transformation und ja, Führung in Unsicherheit.
Und es wird ein bisschen normaler, darüber auch zu sprechen.
Und ich glaube aber, was ich da jetzt bei dem ganzen wunderbaren Vokabular, was Vanessa jetzt hier zur Verfügung gestellt hat, was ich dazu aber auch sagen lasse, es geht in der Regel um das Gleiche wie vorher.
Nämlich,
wie gehen wir mit Veränderungs... Also wie kann ich herstellen, dass ich eine Veränderungsleistung, und Veränderungsleistung ist immer Anpassung, dass ich das hinkriege, ja, dass ich eben... Und das hat mich jetzt gerade letzte Woche in einem Workshop sehr bewegt, wo es eben wirklich darum geht, mit welchem meiner Ichs vergleiche ich mich eigentlich die ganze Zeit, ne? Weil du gesagt hast, du bist 40. Also vergleiche ich mich weiter mit dem 20-Jährigen und was der konnte und was der alles geschafft hat und wie der durchgefeiert hat oder was auch immer. Oder wie gelingt es mir, mich anzupassen an meine jeweilige Lebensphase und in Akzeptanz zu gehen? Und genauso wie schaffe ich das in meiner Organisation, mich den Veränderungen, die notwendig sind, damit eine Organisation auch überleben kann, hinzugeben oder festzustellen, das ist hier so scheiße, hier will ich nicht mehr sein. Auch das sind manchmal Ergebnisse von Coaching-Prozessen, zu erkennen, ich bin hier falsch, ich muss weg.
Und ich glaube, das ist ja, geht ja auch ganz viel um eine Sortierfunktion auch von Coaching, ja. Weil dieser Trendthema, dass alles immer schneller geht und dass der Wandel exponentiell ist und wir jetzt einfach an so Schwellen stehen, wo egal ob Klimakrise, digitale Transformation oder sonst irgendwas, wir überall sagen, es geht jetzt ganz schön schnell, wird es ganz, ganz anders, macht das, egal was in den Organisationen gerade anders werden soll, alle glauben, das ist so eine Art von Veränderung. Und wir sortieren dann eher so, ist das wirklich so eine exponentielle Veränderung, wo ihr jetzt ganz was anderes machen müsst, oder ist das vielleicht auch was, wo ihr einfach mal miteinander reden könntet und dann würde ein bisschen was anders und dann wird es schon besser und ihr würdet überleben. Und weil mir diese latente, ne, Panik ist das zu große Wort, aber so eine latente Unruhe, dass es wahrscheinlich doch vielleicht nicht bewältigbar ist, da glaube ich, sind wir viel auch eben wieder mit unserer Entschleunigung und mit Zuversicht und Humor.
Und Leichtigkeit, Entschuldigung.
Ja, das heißt, in der Position bekommt dann eben vielleicht auch so ein Begriff Prozessbegleitung ein Gesicht. Also das klingt jetzt ja sehr nach, ne, nach jemandem, der mich da professionell begleitet bei dem, was ich vorhabe und der irgendwie mir meine Sorgen oder meine vielleicht übertriebenen Ängste davor ein bisschen nimmt und mich da quasi gesund durchführt, wie ein Erfahrener, der dich irgendwie an die Hand nimmt.
Und, ja. Wir sind oft Normalisierer.
Ja. So, ja. Das stimmt. Und wir sind, also wir stellen quasi ja auch in dieser sehr vertrauten Arbeitsatmosphäre sowas wie Intuition mit zur Verfügung. Also das ist ganz viel Sortieren und ich habe für mich, also in meiner Entwicklung als Coach auch immer zusehends gelernt, auf meine Intuition zu vertrauen und die auch zu äußern. Also zu sagen, oh, das macht auf mich gerade den Eindruck oder können Sie damit was anfangen?
Genau, wir sind Versprachlicher und Irritatoren. Genau.
Und auch verstehe ich nicht, müssen Sie mir bitte nochmal erklären oder also bis hin zu, ich hatte letzte Woche ein Vorgespräch, wo ich gesagt habe, wenn ich Sie so höre, ich glaube, ich würde bei Ihnen ziemlich unverschämt sein. Das müssen Sie einfach einpreisen. Nee, weil ja auch Leute kommen, die teilweise in Positionen sind, wo ihnen nicht mehr viele Leute mit offenem Visier was sagen mögen. Und die teilweise auch einen Raum suchen, wo man sagt, so, also Leute, die mich angucken, freundlich und nicken, habe ich schon genug um mich. Ich hätte gerne auch nochmal was anderes.
Also könnte man sagen, das ist eigentlich, was wir machen, ist sortieren, orientieren, wir sind
provozieren
ja. Auch. Wir sind als Bearings-Partner unterwegs. Es kommen auch Leute, die einfach mal mit jemandem, weil sie auf einer Ebene arbeiten, wo sie eben nicht mehr diese ehrlichen Rückmeldungen bekommen und darunter leiden. Und ich glaube, wir sind auch sowas wie Erleichtererinnen.
Ja.
Also weil das, was, was so eine Qualität ist, was uns, glaube ich, alle drei auch stark verbindet, ist, dass wir sehr, sehr humorvoll sind und den Dingen wirklich was Leichtes abgewinnen können. Und dass ich, da, also das ist für mich eines meiner wichtigsten Arbeitsinstrumente, wenn ich irgendwo reingehe, wo alle sitzen so, das, also wo es so schwer ist, da Leichtigkeit reinzubringen, da Lachen auch mit reinzubringen, einfach aus der Rolle heraus, wenn wir mit Gruppen in Organisationen arbeiten.
Da sind wir im besten Sinne eben auch der Narr. Also ja, die Person, die sich traut, das Unaussprechliche zu fragen und zu sagen. Gunter Schmidt, einer unserer Gurus, der sagt immer, ich komme vom Land, ich verstehe das nicht, erklär es mir. Und das ist, glaube ich, auch noch eine wichtige Haltung, die wir sehr, sehr oft dabei haben. So. Und kann das die einzige Perspektive sein oder gibt es womöglich noch zwei, drei andere?
Und ich finde aber, das ist so, ich wollte den Narren nochmal oder die Närrin nochmal in eine richtige Position hieven, weil das, ich glaube, dass wir auch sehr, sehr vorbildhaft sind damit. Also eher das Närrische mit, in das ist oft, haben wir mit Situationen zu tun, die sind wirklich verrückt. Ja. Und da sozusagen sich angemessen zu verhalten, indem man das einfach auch ausspricht und da auch mutig zu sein. Das ist was glaube ich, diese belebende, diesen belebenden Impuls.
Deswegen schreiben wir unsere Worte ja auch so gerne mit Bindestrich. Ne? Egal, ob es verrückt ist oder entwickeln.
Oder enttäuschen.
Ja. Das ist auch eine schöne Begründung. Ich schreibe viele mit Bindestrich, weil ich mir nicht sicher bin und nehme ich ihn lieber mit rein.
Ja. Ja. Wir haben auch viel mit Lehrerinnen und Lehrern gearbeitet. Da kommen alte Traumata und Ängste wieder rauf. Flipchart, ich baue immer extra Fehler ein, damit sie alle zufrieden sind.
Ja. Dann nehmen Sie dich in der Pause kurz zur Seite. Herr Rautenstrauch. Man schreibt das nicht mehr mit scharfem S.
Ja.
Machen Sie endlich Ihre Strickjacke zu.
Ja.
Ich hatte das ja wirklich auch schon, wo ich dann dachte,
ja.
Weil es ist eine Begrifflichkeit, die ich überhaupt gar
nicht das kenne. Ich kenne das noch aus meiner, ja.
Hast du denn, oder habt ihr Beispiele, wo du vorhin sagst, dass, weil das so verrückt ist? Also gibt es so skurrile Situationen, wo du auch vielleicht das Gefühl hattest oder ihr das Gefühl habt, da braucht es jetzt auch Humor, sonst gehen wir alle gleich aus der Tür raus?
Das ist eigentlich die Regel.
Ne? Das ist eigentlich die Regel, ja.
Ja, aber um ein konkretes Beispiel zu finden, ist jetzt...
Oder ich frage nochmal anders. Mhm. Ihr habt es ja schon angedeutet und ich kann mir das bei euch auch leibhaftig vorstellen. Inwiefern sind diese emotionalen Peaks in beide Richtungen, also sowohl Humor als auch, wenn Dinge ergreifend sind oder einen antatschen, inwiefern ist das auch was ihr braucht für euren Job? Also es ist ja auch vielleicht wählt man so einen Job auch nicht ganz zufällig aus. Also weil das ist ja schon... ein Job, wo man sicherlich oftmals Leute vor sich hat, ja, mit denen es dann entweder total witzig wird oder auch mal langweilig, aber es gibt auf jeden Fall auch immer Ausschläge in alle Richtungen und ich glaube, dass das hilft, seinen eigenen Job immer wieder aufs Neue zu mögen, weil er eben nie langweilig wird.
Ja. Mir fällt tatsächlich ein Beispiel ein. Ich habe zum Thema Einführung von digitalisierten Verarbeitungsweisen habe ich in einer Organisation gearbeitet, die waren bis gerade ganz haptisch unterwegs und man konnte dort beispielsweise bei denen noch den Beruf der Buchbinderin lernen. Und es ist total klar, dass in diesem organisationalen Kontext mittlerweile durch Digitalisierungsprozesse eigentlich keine neuen Bücher mehr angeschafft werden, sondern es werden noch alte Bücher verwaltet. Und eine Frau, die Buchbinderin ausgebildet hat, die hat gesagt, das war gestern der schlimmste Tag meines Lebens, als meine Auszubildende, als die geweint hat und gesagt hat, ich habe jetzt einen Beruf gelernt, den gar keiner mehr braucht. Und das war in einer Großgruppenveranstaltung, wo schlagartig natürlich die Stimmung, boah, richtig, also alle waren super betroffen und wo dann meine Aufgabe war, ja, okay, was mache ich jetzt damit? Und über ganz starke Würdigung der Situation und zu sagen, ja, und das ist auch wirklich traurig. Und ich bin mir sicher, es wird immer Bücher geben, die noch Pflege brauchen und die diese geschickten Hände brauchen. Also die Würdigung war so stark, dass wir danach wieder auch lachen konnten. Also danach konnte es dann so weitergehen. Weil das sind so diese Brücken, die wir bauen müssen, also in diesem Veränderungsgeschehen immer wieder dafür zu sorgen, dass wenn jemand sich veröffentlicht beispielsweise oder wenn da Trauer ist oder auch Wut, dafür eine ganz große Anerkennung, anerkennende Worte zu finden, in Anerkennung, in die Haltung von Anerkennung, Würdigung von Lebensleistungen zu gehen, um danach eben auch wieder lachen zu können. Also das ist tatsächlich, das finde ich so ein...
Ja, und also ich würde sowieso sagen, weil du so gefragt hast, was brauchen wir da? Also, dass dieses Halten können oder auch halten wollen, ohne selber eine Richtung vorgeben zu müssen. Also Neugierde für, was könnte daraus sich ergeben, was könnte Neues passieren, dass die überwiegt vor, ich wüsste, wie du es geregelt bekämst, Baby. Also, dass dieses Halten, glaube ich, für uns alle einen ganz großen Wert hat, von dass Menschen selber was entstehen lassen können. Und mir ist noch zu diesem Wechsel der Emotionen eingefallen, dass ich finde, auch im Einzelcoaching wird es ja dann oft auch wirksam, wenn die Leute eben merken, wie es ihnen mit was geht. Und bei Stephen Gilligan haben wir gelernt, taste the poison. Also man soll das ruhig kurz mal spüren, aber ohne in diesen Zustand so richtig reinzufallen und mal zu sagen, ja genau, und jetzt will ich mal 1,5 Stunden heulen, weil es wirklich so schwer, sondern nur sich daran zu erinnern, dass es, wie es sich anfühlt, kurz und dann, was Antje sagte, das gewürdigt zu bekommen. Und da finde ich, wenn guter Kontakt da ist, dann kann man genau in dem Moment einen ganz dreckigen Witz machen und gemeinsam lachen und veröffentlichen, dass das natürlich jetzt war, damit sie da wieder rauskommt, um dann um dann liebevoll wieder auf die Situation zu gucken und auch wieder wer anders zu sein. Also wir arbeiten ja ganz viel damit, dass Menschen sich mit einem Anteil von sich verwechseln und glauben, dass sie eben nur traurig sind oder dass nur alles schrecklich ist und sie wieder daran zu erinnern, wer sie auch noch sind und sein können und wen sie in sich aktivieren können. Und wenn wir mit diesen Emotionen spielen, spielen wir eben auch damit, dass wir gleichzeitig traurig sein können und jemanden in uns aktivieren, der freundlich zu uns ist und Liebe dahin schickt und konstruktiv darüber nachdenkt, was damit zu tun ist. So, und das ist eigentlich die kleine Zauberei, die manchmal gelingt.
Und ich glaube, das ist gut für Menschen, wenn sie das mit jemandem machen, der nicht so ihr Alltagsbegleiter ist. Also gerade wenn das so emotional wird oder dann jemanden zu haben, der einen hält. Vanessa und ich haben irgendwann mal rumgesponnen, ob man das nicht auch irgendwie Gefäß nennen könnte. Wir hatten dann so einen altgriechischen Begriff dafür.
Ja, wir waren ganz Angeon.
Ganz, ne? Weil wir das, also wir machen eigentlich sowas, was wir hier machen, egal ob wir hier zu zweit sitzen oder 10 Leute, dass wir bieten eigentlich sowas wie ein Gefäß. Also dass das so eine Grundhaltung bietet, eine gewisse Form von Sicherheit, wenn das gut läuft. Und es ist immer ein Perspektivwechsel. Die Leute kommen eigentlich immer und kriegen einen Perspektivwechsel, finde ich.
Auf alle Fälle, ja. Ich glaube, was eben noch so wichtig ist, und das knüpft so daran an, dass aber dennoch unsere Intention, mit der wir arbeiten, ist, Menschen in die Selbstständigkeit, in selbstständig, selbstwirksameres, selbstfürsorglicheres, alles selbst handeln zu bringen, also das... Wir coachen, wir haben auch so eine Faustregel, 3 bis 5 Sitzungen. Manche kommen auch länger und regelmäßig, je nachdem, wie die Funktion ist. Aber dass es sehr, sehr wichtig ist, Menschen eben nicht im Gefäß oder wie auch immer zu halten, sondern eben eher darin zu bestärken, zu sagen, ich muss jetzt erstmal nicht mehr kommen. Ich bin jetzt gerade sortiert, geklärt, gestärkt und werde das jetzt ausprobieren. Und also das ist eigentlich die Absicht so, weil ich finde, dass natürlich verdienen wir mit Coaching unser Geld, aber dass unser Arbeitsethos eben nicht ist, sozusagen Menschen klein zu halten, sondern uns geht es darum, eben Menschen dabei zu unterstützen, frei sein zu können und zu autonom zu merken, was macht mich glücklich. Ja, was ist das Kriterium dafür, dass ich glücklich bin?
Das funktioniert ja Gott sei Dank auch gut, weil die Leute schicken in der Regel dann die anderen. Und darüber funktioniert das Business dann auch.
Aber es ist eben keine Schlaumeier-Veranstaltung und es ist auch keine, kommen Sie einfach 80 Sitzungen und dann wird das schon, wenn Sie Das ist, glaube ich, auch. Manchmal ist es auch enttäuschend für Leute, die kommen und sagen, denn ich dachte, sie sagen mir das. Ja. Meistens Männer. Also auch so in meinem Alter, dass die dann sagen, sagst. Ja gut, das landen im Zweifel auch bei mir, die dann sagen, ja, was meinen Sie denn dazu? Und wo ich dann, wo man dann sitzt und sagt, warum ist das wichtig? Also, ne, oder was beschäftigt Sie da gerade dabei? Aber das ist, manchmal wollen Leute auch wirklich Antworten haben und dann.
Sagen Sie mir mal, ob das richtig war.
Genau, wenn man dann sagt, ich stelle Ihnen eigentlich meistens nur ganz viele, also meine Methode ist, Ihnen eigentlich ganz viele Fragen zu stellen oder meinen Eindruck zu schildern, dann sind die manchmal so ein bisschen enttäuscht, aber das ist nur ein temporäres Phänomen. Irgendwann sind sie dann zufrieden, dass sie selber die Antwort finden.
Ich wollte nochmal auf diese emotionale Ebene eures Jobs kurz zurückkommen. Was meint ihr denn, ich versuche es mal zu formulieren, wie viel Empathie verträgt eure Professionalität? Oder wie kriegt ihr immer wieder aufs Neue den Spagat hin zwischen wir sitzen hier beruflich und ich soll dich weiterbringen und trotzdem berührt mich vielleicht das, was du da gerade erzählst. Also das ist ja immer ein, also da kann ich mir vorstellen, da kämpft man vielleicht auch
innerlich. Das widerspricht sich überhaupt nicht.
Nee, das ist tatsächlich die Profession. Also wir haben da sogar ein Wort für, das ist der Coach State. Und wenn ich, bevor ich in Coaching gehe, zum Beispiel in irgendwie sehr was anderem war, dann gehe ich auch bewusst 10 Minuten in mich, um diesen State zu finden. Und das hat was Meditatives und das hat eben auch ein, dass wir alle drei genau wissen, wie wir das herstellen, dass jetzt der Moment ist, wo wir in Verbindung gehen, wo wir uns durchlässig machen für das, was die andere Person beschäftigt, wo wir sehr, sehr aufmerksam und gewahr sind für das, was da passiert und das auch bereit sind zu spiegeln. Und dieses, was wir vorhin schon sagten, dieses Halten, dieses Neugierigsein, dass das alles dazugehört und dass das dann ein professionelles Mitfühlen ist. Und da ist ganz, ganz viel Liebe dabei. Man kann den Job nicht machen, ohne Menschen zu lieben. Oder wenn man es macht, dann ist es ganz schief.
Also heißt professionell auch nicht souverän spielen, sondern professionell kann auch sein Mitfühlen und das unbedingt auch so empfinden. Ne?
Und also mit dem Begriff professionelle Distanz, den man so aus dem Therapeutischen kennt, können wir nicht so viel anfangen.
Wir lassen das schon durch uns durchspülen. Und ich weiß, es gibt auch Momente, wo es eben wahnsinnig erleichternd ist für jemanden, der gegenüber sitzt, wenn ich zum Beispiel sage, boah, was Sie gerade erzählen, mir wird ganz eng überall, das muss ja der Hammer sein, wie sich das anfühlt. Ich habe jetzt einen Klumpen im Bauch, wie geht es Ihnen denn damit? Und dann plötzlich können die ihre somatischen Ereignisse dazu plötzlich auch mal sagen und kriegen einen ganz anderen Zugang zu sich. Also keine Distanz.
Ich habe aus deiner Frage, Jonas, noch einen anderen Aspekt verstanden, also wie das für uns im Umgang damit ist, also weil wir tatsächlich manchmal richtig gruselige Sachen ja auch erfahren und das ist tatsächlich, ist mir jetzt gerade so klar geworden, dass wir da unwahrscheinlich professionalisiert sind, weil wir haben natürlich, machen wir sowas wie Intervision und es gibt manchmal sozusagen Fälle, wo man nochmal mit den Kollegen auch gerne drüber spricht und sagt so, boah, was meinst denn du? Irgendwie hast du noch eine andere Idee? Ich habe da so interveniert. Aber in der Regel kriegen wir das wirklich hin. Und ich glaube, damit sind wir auch vorbildhaft für unsere Coaches. Die brauchen auch von uns, dass wir denen vermitteln, dass wir jetzt nicht mit ihrem Problem nach Hause gehen.
Und nicht schlafen können. Ja,
und ganz ehrlich, das ist tatsächlich, also ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass nicht das eine oder andere Schicksal mir auch mal irgendwie näher geht und ich dann nochmal drüber nachdenke. Aber eigentlich nicht. Also eigentlich kann ich das gut hier parken und
naja, und dafür haben wir ja eben auch uns, ne? Also dass wenn es dann eben was Krasses ist, dann ist das was in jedem sozialen Beruf und da ist dann eben Coaching auch ein sozialer Beruf oder ein Beruf, wo es um Menschen geht. So zentral ist, dass wir das eben auch ernst nehmen und uns gegenseitig eben auch begleiten darin, wie wir mit was umgehen. Und wir haben ja also wir drei haben treffen uns sehr regelmäßig, um zu gucken, was inhaltlich und so uns bewegt, auch jenseits von Firmensachen. Und wir haben auch noch größere Kreise, wo wir unter uns austauschen und voneinander lernen und da uns intervisieren, wie sagt man, intervisionieren?
Intervidieren.
Intervidieren, danke, Lateiner, danke.
Genau, der Realschüler unter uns. ich finde, bei uns gilt einfach auch sowas, wir arbeiten mit dem, was da ist. Und wenn das was Emotionales ist oder was wütend, also welche Form von Emotionen auch immer, dann arbeiten wir damit und das ist eh im Raum. Also es würde nichts bringen zu sagen,
Schlucks.
Ach Gott, jetzt atmen Sie noch dreimal und dann vielleicht gehen Sie nochmal auf den Block, dann wird es besser. Sondern wir arbeiten wirklich mit dem, was da ist. Und da gehört Emotion mit dazu. Das wäre ja schlimm, wenn das nicht so wäre.
Und dass es eben auch wirklich sein darf. Also hier darf auch geweint werden und hier darf sich auch geärgert werden.
Ist auch nichts peinlich.
Genau. Ja. Und es ist ja sogar so, dass ich manchmal richtig daran arbeite, dass da auch mal Emotionen kommen, gefälligst.
Und das ist toll.
Ja, weil ich habe so einen Satz, den ich relativ häufig, spätestens beim zweiten Coaching sage, nämlich, dass die Person, die mir da gegenüber sitzt, ja ganz schön schlau ist und schon ganz schön viel darüber geredet hat, im Zweifel und darüber nachgedacht hat, wie sie das löst, was sie gerade bewegt. Und dass es deswegen vielleicht jetzt auch okay wäre, mal nicht mal zu reden. Mhm. Weil im Reden und Denken, das ist alles schon passiert und jetzt eher dann eben auf andere Kanäle mal zu achten. Und das ist eben, wie fühlt sich denn das an? Und was geht dann nicht mehr? Und ja, welche Emotionen sind dabei? Und es ist eigentlich eher oft auch ein Schlüssel, also ist auch ein Werkzeug und insofern auch was ich dann eher willkommen heißen würde und dann arbeiten wir halt damit. Und wenn ich das in der Haltung mache, dass das Gott sei Dank kommt jetzt mal die Emotion, dann ist das ja auch fürs Gegenüber leichter. Da sind wir wieder beim Normalisieren, beim Erleichtern und beim mit Humor nehmen, dass jetzt gerade hier jemand mit ganz fleckigen Augen wieder rausgehen wird oder so. Ja, also.
Und wir arbeiten ja auch nicht nur mit Sprache, also hier kann man ja auch seine Zukunft kneten oder andere Sachen machen.
Ja, genau, sowas meine ich.
Oder Karten oder Puppen oder
seinen beruflichen Aufstieg schon mal tanzen.
Genau.
Ja.
Also getanzt habe ich noch. Doch, ich habe auch schon
Tanz der Phänomene.
Der Tanz der Phänomene ist aber ja eine Bewegung, aber kein Tanz.
Ja.
Aber ich habe mit Stephen Gilligan auch schon mal getanzt, tatsächlich, eine Timeline getanzt. Mhm. Aber also das war durchaus ernst gemeint, was Ulf gerade sagt.
Es hier gibt was jenseits von Sprache.
Hier wird gebastelt, hier wird irgendwas gemacht, was nicht Sprache ist, weil Sprache an seine Grenzen gerät eben manchmal.
Und für alle, die jetzt Angst haben, man kann aber auch Nein sagen.
Ja. Genau, ja, das ist ja das, was wir davor machen. Häufig
kleben wir alleine zu Hause abends noch etwas an der Zukunft.
Basteln war noch nie meins.
Ja, genau, aber das ist ja das, was Coaching vielleicht auch nochmal ausmacht, wie wir coachen zumindest, dass wir eben unseren Coaches zuhören, fragen, was ihre Absichten sind, was das ist, was für sie dabei rauskommen soll, wenn sie zufrieden wieder rausgehen und dass wir dann während die erzählen, was ihre Themen sind, Ideen entwickeln, wie man dazu arbeiten könnte. Und dann schlagen wir das vor. Und manchmal schlage ich auch 2-3 Sachen vor. Aber ich denke, wenn eher der Fokus, dann könnten wir das uns so angucken, das so und das. Und das dann eben auch wieder im Sinne von Autonomie. Der Coachee entscheidet, die Coachee entscheidet, worum geht's denn? Also mit was will ich arbeiten? Und dann ist das manchmal kneten und manchmal ist das auch ganz formal, was auf dem Flipchart aufschreiben, sortieren und denken und so. Beides ist erlaubt.
Und dazwischen auch.
Ihr habt ja sowohl Gruppencoachings als auch Einzelcoachings. Gab es schon mal den Fall, dass ihr euch quasi ablösen musstet, weil der eine das Gefühl hatte, ich glaube, an der Stelle musst du irgendwie weitermachen mit der Person oder gibt es Momente, wo jemand an euch herantritt und ihr dann anhand der Anforderungen, die da kommen, das Gefühl habt, oh, der passt jetzt besser zu Vanessa? Gibt es da Momente, wo man dann sagt, oh, ich glaube, ab nächster Woche kommt dann die Antje hierher?
Wir machen das ja meistens so, dass wir sagen, wenn wir erstmal so einen ersten Termin machen, wo man sich mal so ein bisschen beschnuppern kann, der auch nicht so lange dauert oder...
Ja, oder wir telefonieren.
Oder wir telefonieren. Ja. Und das, also ich habe auch schon, also wir kennen das alle, dass wir selber gesagt haben, also ich kann mir das nicht so gut vorstellen, mit Ihnen zu arbeiten, weil das, glaube ich, nicht passig ist oder für mich nicht. Also wir haben immer auch die Option beide Seiten haben die Option zu sagen, ich kann mir das eigentlich doch nicht so vorstellen und vielleicht möchte das anders haben. Und das ist gut und da sollte man wirklich drauf achten und für sich gut sorgen. Mhm. Und Also auf beiden Seiten.
Ja, und ich glaube, dass auch unsere Haltung von, dass wir halt untereinander kein Konkurrenzempfinden haben, sondern darum wissen, was jeder von uns kann oder auszeichnet oder so, haben wir, glaube ich, auch ein gutes Gefühl dafür, wen wir empfehlen. Also es ist ja gar nicht nur, ich gucke dich an und du guckst mich an und die Nase passt nicht, sondern, was weiß ich, wenn hier jemand anruft und sagt, ich möchte meine Karriere neu planen und dann höre ich so ein bisschen, was die sagen, dann sage ich in der Regel, da gehe ich mal zu Ulf, weil der hat da einfach eine super Methode, die kenne ich und die finde ich toll, aber machen kann sie Ulf viel besser, also dann gehe ich auch lieber zu Ulf. Oder andere Themen, wo ich eher Antje vorschlage oder so. Oder so. Also, und das geht ja, den machen die anderen beiden genauso. Insofern, aber dass dieses während des Verlaufs, dass das wer anders macht, das kenne ich nicht. Das, was uns immer schon mal passiert ist, ist, dass aus einem Gruppensetting, Teamsetting heraus dann irgendwann die Leitung zum Beispiel sagt, ach, jetzt möchte ich auch ein Einzelcoaching haben. Und das sind dann die Dinge, wo wir versuchen, sauber zu arbeiten und dann eben sagen, das macht dann nicht ich, weil ich bin ja danach wieder Teil der Gruppe oder moderiere wieder die Gruppe und dann weiß ich plötzlich Sachen, die ich eigentlich nicht weiß und so. Und dann kommt eben auch jeweils wieder wer anders ins Spiel. So.
Und das ist für mich, ich finde das nochmal guter Übergang. Du hast ja gesagt, was brennt? Nee, wie heißt die Sendung?
Brennst du?
Und ich glaube, dass das, wofür, also ich kann jetzt so für mich sprechen, aber ich glaube, dass das für uns auch spricht, ist, wofür wir eben brennen, ist auch dieses Miteinander. Also, weil wir haben uns hier einen Mikrokosmos geschaffen mit unserer Organisation, wo wir wirklich versuchen, das, was wir anderen Menschen, also gerne ermöglichen würden, also wo wir das versuchen, selber zu leben. Und das hat eben, Vanessa hat schon gesagt, dieses Geben, ohne irgendwie immer auf die gleiche Rückzahlung zu warten oder also das Miteinander, das Offensein, die klare Überzeugung, dass wir zu dritt besser sind als alleine. Dafür würde ich sagen, brenne ich. Also, dass das, ich möchte nicht alleine arbeiten und wir arbeiten ja in unserem Job ganz viel alleine, sondern dieses ja, Miteinander, dieser Kontakt, das ist was, dafür brenne ich. Und ich glaube, das ist was uns auch gut macht, dass wir uns gegenseitig fördern, befördern, unterstützen, dass wir voneinander lernen und dass wir eine große Wertschätzung untereinander, füreinander haben. Und ich glaube, dass das letztlich auch was ist, was uns für die Arbeit dann wieder trägt.
Also, genau, ich wollte das auch gerade sagen. Du hast ja vorhin gefragt mit den Emotionen, wie das dann ist und so. Ich glaube, dass wenn ich zu Hause ein Zimmerchen hätte, wo die Leute zum Coaching auch zu mir kommen dürfen so und ansonsten, also so in der alleinigen Selbstständigkeit, dann bräuchte ich wahrscheinlich mehr Supervision oder was weiß ich, müsste wem bezahlen. Und hier habe ich ein echtes Zuhause. Und also Zuhause im Sinne von, hier sind Menschen, die ich liebe und die mich lieben und die mich tragen. Und wo ich weiß, wenn es schief geht, dann habe ich mindestens zwei, die sagen, komm, wir klären das, wir besprechen das, wir richten dich wieder auf. Und allein das zu wissen, führt ja oft schon dazu, dass ich es dann gar nicht mehr brauche. Und ja, das ist vielleicht auch das, was Feuer gibt.
Ja, das zündelt ganz schön. So Liebe zündelt er sowieso.
Wo wir gerade dabei sind bei so Dingen, die irgendwie zünden und ja, die irgendwie was mit einem tun. Nun habe ich ja schon ein, zwei eurer Weiterbildungen fotografisch begleiten dürfen. Und gebe offen zu, dass ich, auch wenn ich natürlich voll konzentriert auf meine Bilder achte, man kriegt ja eine Stimmung mit, die in so einem Raum herrscht und die, ne, die Energie, die dann da so fließt. Und was mir halt aufgefallen ist und wo ich selber von mir oder für mich festgestellt habe, wo ich auch sehr empfänglich für bin, ist, wenn so eine Gruppe nach einigen Tagen der Zusammenarbeit so einen gemeinsamen Vibe entwickelt und wenn dann Leute vorne was vortragen und du merkst, die ganze Gruppe, also der Raum vibriert und irgendwie man hat so Entenpelle und so zwischen Totlachen und irgendwie Pipi in die Augen kriegen, weil es so schön ist gerade und Ich kann mir vorstellen, dass dieses Gefühl, und das kenne ich auch noch von früher, wenn so Dynamiken in Gruppen entstehen, dass das auch was ist, was irgendwie vielleicht leicht süchtig machen kann, weil man das wahnsinnig aufsaugt und wahnsinnig motivierend findet, wenn so ein Tag so richtig intensiv war und du gehst abends, ja, irgendwie einerseits kaputt, aber auch völlig beseelt nach Hause, weil du das Gefühl hast, diese 10 Leute, die jetzt hier seit 3 Tagen bei uns sind, die sind in diesen 3 Tagen so explodiert und das ist so schön. Und also ja, inwiefern liegt da vielleicht auch ein Zauber in eurer Arbeit, dass man so diese Gruppenschwingungen so richtig schön aufsaugen kann?
Das ist so.
Ja. Ich glaube, das ist das Besondere von Prozessen und weswegen wir auch alle eben lieber Prozesse machen, als dass wir mal irgendwem irgendwas über Führung erzählen oder so, was wir auch manchmal machen.
Auch gerne.
Ja. Aber das Besondere an Prozessen, egal ob Gruppe oder einzeln, ist eben Menschen beim Wachsen begleiten zu dürfen. Und du hast das schön gesagt mit diesem Explodieren. Also wir bilden ja Coaches auch aus und in diesen knapp 1,5 Jahren, ich habe kürzlich gedacht, wir sollten diesmal vorher-nachher Bilder machen, weil ich eben schon auch finde, dass sie wirklich größer werden und das macht auch ein bisschen stolz und berührt eben, ja klar, finde ich schon. Und süchtig. Es gibt ja noch ein anderes Phänomen, was wir gerne immer mal machen, das sind Großgruppen, also Gruppen, wo 50, 100, 150 Leute in einem Raum zu irgendeinem Thema arbeiten. Und das hat nochmal eine andere Energie und wenn das richtig gut läuft, dann passiert da auch irgendwie was Magisches. Und das finde ich, das ist schon was, da haben wir alle immer wieder eine Sehnsucht danach, dass jetzt doch nochmal, jetzt wäre schon nochmal eine große Gruppe, wäre jetzt nochmal super, weil da macht man eigentlich gar nicht mehr viel, weil die Vorbereitung muss vorher passieren, die ganze Arbeit und da ist man mehr so Dirigentin oder Choreografin, Tischeschieberin, was auch immer. Und dann, wenn es dann magisch wird, da will man eigentlich nicht, dass der Tag aufhört. So.
Ja. Da fällt man abends zwar nur noch um, weil das so unfassbar anstrengend ist und alle glauben, man hätte eigentlich nichts gemacht, weil man nur so ein bisschen Servietten wegträgt und Flipcharts umblättert. Aber
den Ball schon wieder aufs
Schwungtuch
wirft.
Genau. Das ist schon, das merken aber auch Teilnehmende, das sagen die ganz häufig, dass sie sagen, Mensch, das muss aber auch echt, sie müssen ja echt alles im Auge haben. Und
also sehr viel Wertschätzung kriegen wir auch für die Arbeit.
Das ist das Tolle, genau. Das ist, und zwar sehr unmittelbar. Also das ist einfach, das ist schon schön. Es ist nicht nur so wie im Theater, wo jemand da sitzt, den man nicht sieht, der klatscht, sondern man guckt sich in die Augen. Und uns ist das auch wichtig, eine Rückmeldung zu kriegen, auch eine kritische Rückmeldung zu kriegen, aber genauso auch eine schöne Rückmeldung zu kriegen.
Ja, und ich überlege, ob der Begriff süchtig machen, ob es das so trifft. Weil ich würde sagen, nein, bei mir. Weil ich mache das wahnsinnig gerne. Und ich kann da einmalweise meine Liebe reinschütten zu den Menschen. Und ich bin manchmal danach komplett asozial.
Ja.
Wo ich merke, aber erst wenn das zu Ende ist, dass ich auch was aufgebraucht habe, was mir gerade zur Verfügung steht. Mhm. Also das muss man jetzt ja einfach der Wahrheit halber auch mal sagen, dass es auch gebend ist. Und wenn
man darf auch mal den Finger in den Hals stecken.
Ja. Ja, nee, nicht mal unbedingt das, aber dieses tatsächlich dann, also ich merke manchmal, dass der Topf mit dem, was mir da zur Verfügung steht und wo ich wirklich das Gefühl habe, ich kann aus dem Vollen schöpfen und in der Regel auch bis zum letzten Moment, dass das dann aber auch sein kann, wenn ich nach Hause komme, dass meine Familie das dann nicht mehr so genießen kann, weil ich dann auch sehr, also ich werde dann sehr in mich gekehrt, glaube ich auch.
Ja, genau, die Sprechperlen sind halt manchmal auch echt dann vorbei.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel,
definitiv,
dass ich am Wochenende Freunde anrufe, das kommt nicht vor. Ich freue mich, wenn die anrufen, dann telefoniere ich auch. Aber dass ich von mir aus mit irgendwem privat spreche, wenn es nicht sowieso organisiert ist, das ist in Wochen, in denen ich viel arbeite, eher nicht dran. Da ist dann Selbstfürsorge bei mir sein, nicht sprechen, vielleicht auch mal asozial sein oder zumindest bei mir sein.
Mhm. Okay, also halten wir mal fest, es macht nicht süchtig, aber diesen Zauber dieser Momente gibt es schon, oder?
Klar.
Es gibt sehr wohl
berufsbildende Momente. Ich habe das durchaus für mich so erlebt und kenne das auch noch von früher aus Seminaren, dass es schon immer Momente gibt. Manchmal auch, wenn irgendwie nach 5 Tagen so ein Seminar vorbei ist, für sowas war ich aber auch schon nach Klassenfahrten früher empfänglich, dass man irgendwie so dachte, oh, es war irgendwie alles so, ne, man ist so für 5 Tage so schön aneinander geklebt und muss sich dann wieder lösen.
Es gibt auch Veranstaltungen, da gehen die Leute nicht. Ja. Da räumen wir auf und denken, ey, könnt ihr mal gehen jetzt? Wir wollen ja auch irgendwann zum Zug. Mhm. Und die bleiben aber, weil sie sich nicht lösen können. Und das ist ja eigentlich, also auch ein Kompliment.
Also das ist,
oder ich, sie sind so auf jeden Fall
eine der besten Rückmeldungen, die du eigentlich kriegen kannst.
Nein, das ist schon, da gibt es schon ganz viele zauberhafte Momente, auch mit den Leuten gemeinsam zu lachen oder die zu verblüffen, so dass, und zwar verblüffen mit so ganz einfachen Sachen, dass man eben dieses, was wir vorhin schon hatten, so irgendwelche Phänomene ausspricht, die eindeutig im Raum sind, aber nie jemand hier wagen würde auszusprechen oder so. Das ist schon, das ist total schön. Und das ist auch das, was an der Rolle, in der wir da sind, ob als Coach oder als Prozessbegleiterin oder im Gruppencoaching oder wie auch immer, dass wir, natürlich haben wir Einfluss und natürlich müssen wir gut darauf achten, dass wir nicht zu viel Verantwortung übernehmen, weil es gibt es gerne, dass dann gesagt wird am Anfang, ja, jetzt macht ja Frau Main, ne? Wir machen alle mit.
Genau.
und da eben immer das zu schnallen, was haben die jetzt vor? Nein, ich will, dass ihr tut.
Ich begleite, ihr bleibt Führungskraft. Genau.
Deswegen sage ich ja jetzt immer, habe ich mir angewöhnt in den letzten 2 Jahren, wir machen übrigens einen Workshop, das heißt, sie arbeiten. Also um das sozusagen, weil es manchmal Ideen gibt, ne, von unserer Arbeit, die wir tatsächlich auch möglichst transparent machen müssen, auch diese, wenn die sich zu viel vornehmen, auch klar die Grenzen zu setzen und zu sagen, es ist ein halber Tag. Ist das realistisch?
Mehr geht nicht.
Ja. Und auch, es ist ein halber Tag, wo sie vielleicht dieses geniale Gruppengefühl und den Zauber spüren. Wenn sie da irgendwas entscheiden, dann geht die Arbeit danach erst los. Das will auch nicht jede Gruppe hören. Also die wenigsten wollen das wirklich hören.
Vorhin fiel der Begriff vorher-nachher. Das bringt mich zu der Frage, inwiefern verfolgt ihr die Leute, die bei euch waren, weiter und wie schön sind Rückmeldungen nach Monaten, Jahren und inwiefern ist das auch nochmal im Nachgang so ein, wie eine emotionale Packung Pralinen, die nach 3 Jahren nochmal durch den Raum schwebt. So als Dankeschön, wenn man dann mitbekommt, was aus den Leuten geworden ist, was aus den Vorhaben und den Ideen der Leute geworden ist. Also gibt es da irgendwie Beispiele oder was macht das mit euch? Wie interessant ist das? Und
ich finde das...
Das ist interessiert einen das dann wirklich?
Ja, natürlich. Ja. Und ich, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ist eigentlich, gibt es schon manchmal auch losgelöste Geschichten, wo wir gar nicht wissen, wie es dann letztlich weitergeht. Natürlich nicht bei den Leuten, die wir in der Coaching-Ausbildung begleiten, haben wir, glaube ich, langfristig Kontakte, vermutlich lebenslänglich.
Ja.
Also da sind wir sehr gut intensiv in Kontakt. Aber natürlich gibt es manchmal auch mit Organisationen, gibt es Workshops. Für manche Organisationen, die holen einen wieder und da kann man das ein bisschen verfolgen, manche nicht. Und
aber ich würde schon sagen, dass wir sehr viele treue Organisationen haben, was ja bedeutet, dass sie das Gefühl haben, dass unsere Unterstützung hilft.
Und ich finde das aber, für mich ist es wirklich umso wertvoller, wenn mir Leute manchmal, die treffe ich auf der Straße und dann sagen, oh Mann, erinnern Sie sich noch, ich war vor 5 Jahren da und dann ist jetzt das passiert oder so. Das, sowas gibt es auch oder dass jemand nochmal schreibt.
Ich könnte eine Geschichte erzählen. Soll ich ein Beispiel?
Bitte.
Ich habe einen Vorstand gecoacht und der wollte beim Vorstandsvorsitzenden ein neues Werk schaffen, dass die Entscheidung getroffen wird und hatte wahnsinnig Angst davor, weil dieser Vorstandsvorsitzende dafür bekannt war, cholerisch und widerlich zu sein in solchen Veranstaltungen. Und dann habe ich mit ihm das vorbereitet und zwar haben wir das mit sehr hypnotherapeutischen Methoden vorbereitet. Wir haben nämlich überlegt, wen er von sich alles braucht. Und er wusste, in welchem Raum das stattfinden wird. Und dann hat er die alle von sich so positioniert. Also er wusste, wo der Vorstandsvorsitzender sitzt und hat genau hinter denen auf die Fensterbank sich selbst im Blaumann gesetzt und das stand dann für irgendwas. Und insgesamt, glaube ich, 9 Mal er selber in unterschiedlichsten Rollen. Dieser Raum war eigentlich voll mit ihm selbst. Und dann ging er in diese Verhandlung und unser Coaching endete aber davor. Das heißt, ich habe dann aus der Zeitung irgendwann erfahren, dass dieses Werk gebaut wurde und dachte, ach guck, also hat er hingekriegt. Und dann war ich aber 2-3 Jahre später in der Firma auf der Vorstandsetage und er kam mir entgegen mit 2-3 anderen Anzugträgern. Ich wollte eigentlich ganz woanders hin und so von, weiß ich nicht, 10-15 Meter Entfernung rief er mir zu, Frau Krüger, die sind alle immer noch da. Und das war, alle haben völlig irritiert geguckt, aber das fand ich echt schön.
Nee, es ist gut, es kommen ja auch manchmal Leute nach 2-3 Jahren wieder und sagen, also das hat damals gut funktioniert, ja. Aber ich habe jetzt was anderes und ich brauche sie nochmal oder ich möchte nochmal.
Ja.
Und es ist immer schön, wir machen ja auch, also Coaching lebt ja auch davon, dass man erstmal eine gute Ausgangslage herstellt, ein Arbeitsbündnis schließt und zum Schluss aber auch guckt, wie war das und was war für mich hilfreich oder was fand ich komisch, was hat mich irritiert. Und da sehr genau auch immer sich selber auch ein Feedback holt von den Leuten. Und das, auch das ist schon sehr, sehr beglückend in der Regel und schön.
Ja, es gibt ja immer unmittelbare, wir fordern das, oder nicht fordern, also, sondern wir fordern ja auf, also auch zu sagen, wie sie das, also so transparent, wie wir sprechen, wie wir das erleben, dass wir uns auch Rückmeldungen holen, natürlich.
Letztlich habt ihr ja auch von zu Beginn schon gesagt, dass es irgendwo euer eigener Anspruch ist an eure Arbeit, dass ihr Leute quasi glücklich glücklich coacht oder eine glückliche Zukunft, wie auch immer. Und insofern ist man natürlich vielleicht auch am Ende einer Zusammenarbeit durchaus daran interessiert, inwiefern hat das geklappt und vor allem man natürlich auch am Ende irgendwie sehen möchte, was hat meine Arbeit denn eigentlich bewirkt.
Ja, das ist auch Qualitätssicherung, also zu gucken, was funktioniert.
Ja, das ist eine Qualitätssicherung für unsere Art zu arbeiten. Das ist aber ja auch Teil des Coaching-Prozesses, dass ich von meinem Coach hier am Ende wissen will, was er findet, was er jetzt für sich entdeckt hat. Mhm. Weil wenn wir darüber reden, was wir gelernt haben und nochmal überlegen, was war hier eigentlich gerade das Bedeutsamste, dann ist das ja schon die nächste Lernschleife und macht es noch ein bisschen fester.
Ich kaue gerade mal ein bisschen auf der Formulierung, die du gewählt hast, dass wir Leute glücklich coachen. Das will ich niemals so sagen.
Würde ich auch nicht sagen.
Weil das, was wir tun können, ist Räume zu eröffnen, wo Menschen darüber nachdenken, was sie glücklich machen würde. Glück ist ja ein Erleben, was ich mir selber zugestehe und was ich für mich persönlich definiere. Und das ich halte es für unmöglich, jemanden dahin zu coachen. Ich kann nur Sachen wegschieben, die vielleicht einem glücklichen Erleben im Sichtfeld stehen. Also können sagen, ach, guck doch mal dahin und was ist denn da? Aber jemanden glücklich coachen, ich meine, ich glaube, es gibt Glückscoachs, aber das halte ich zumindest nicht in meinem Verständnis von Coaching.
Naja, und ich glaube, es ist ja, also wenn wir über Glück macht Schule oder positive Psychologie oder so, da gibt es ja viele Konzepte, ne, worüber wir was wissen und wo wir dann Angebote machen können, so. Was eigentlich alles zum Glücklichsein potenziell dazugehören könnte, sodass sich jemand wieder mal, da ist das Wort wieder, sortieren kann und überlegen kann, was von diesen Glücksarten, worum geht es mir eigentlich gerade? Geht es mir um langfristige Zufriedenheit oder geht es mir um ein geiles Gefühl für 10 Sekunden? Es ist beides, kann Glück sein, aber es ist halt was ganz anderes.
Also wenn hier jemand klarer oder geklärter rausgeht, dann ist das schon... Ja. Und das manche machen die sagen, Leute selber.
Ja, und manche sagen, sie sind größer oder leichter, wenn sie rausgehen. Und das ist vielleicht auch ein kleines Glück.
Ja, ich glaube auch. Oder überhaupt die Idee von den eigenen Kriterien zu haben, die ich für meine Bewertung des Glücklichseins anlege. Ja, ich hatte das gerade letzte Woche, da habe ich die dazu arbeiten lassen, was für sie eigentlich Gesundheit ist. Und dann hat danach eine Frau zu mir gesagt, ja, also ich bin ja so sehr Methoden interessiert und Werkzeug interessiert, das ist mir hier zu viel Austausch. Und dann habe ich eben gesagt, und wenn du dich selber gesünder führen willst, ist es nützlich zu wissen, was für dich Gesundheit ist. Weil klar gibt es eine Definition von der WHO oder von sonst wem, aber ich muss doch selber wissen, wann fühle ich mich glücklich oder wann fühle ich mich gesund. Und die Zeit, darüber nachzudenken. Also ich glaube, wir schenken auch Zeit durch Fragen, die nehmen sich die Menschen, wenn sie auch hier sind, um das rauszufinden. Mhm. Und vielleicht auch zu weinen und zu sagen, ich bin gerade gar nicht glücklich. Das ist ja auch vielleicht schon mal ein Zugeständnis.
Und dann meta-glücklich zu sein, dass sie merken können, dass sie gerade nicht glücklich sind.
Ja. Ja. Meta-glücklich.
Naja, das war jetzt ein bisschen ein Spiel, weil wir, Gunther Schmidt spricht von der Meta-Zufriedenheit, die Zufriedenheit darüber, dass wir mit dem Zustand, in dem wir momentan sind, nicht zufrieden sind, weil wir was Besseres verdient haben. Mhm. Vielleicht geht das auch mit Glück. Wahrscheinlich. Jetzt wird es sehr philosophisch.
Mhm. Jetzt könnt ihr noch jemand eine Flasche Rotwein von dir gegenüber holen.
Aber ja, es wird ja auch dunkel draußen, so ein schöner blauer Frühabendhimmel. Kerze fehlt noch.
Ja.
Und der Kuchen ist noch nicht alle. Irgendwer hat nichts gegessen. Ja, Jonas?
Ich aus Angst vor Milcherzeugnissen.
Ach so.
Okay.
Aber sonst wäre schon lange alle.
Okay.
Also zum Beispiel, was mich richtig glücklich macht, ist halt Essen.
Ja.
Ich esse so gerne. Und das ist tatsächlich, muss ich manchmal aufpassen bei der Arbeit, dass ich mich trotzdem gut versorge.
Und das ist mein gut, großes Glück, weil Antje immer irgendwas zum Essen mit.
Das stimmt, Antje immer was mit. Ja,
ja, aber interessant ist ja, dass ich neulich, als ich da hungern musste, gar nichts dabei hatte.
Ja, wir kommen natürlich auch schon wirklich an so Lost Spaces, ne? Ja. Also wo man denkt, hier ist jetzt auch wirklich nichts mehr.
Irgendwelche Kloster oder verlassene Bahnhöfe, wo der letzte Zug schon weg ist.
Und dann habt ihr irgendwie so Notfallriegel irgendwie im Rucksack, oder?
Naja, das Ding ist ja, dass man eigentlich immer perfekt ausgestattet ist, außer dann, wenn es richtig in die Hose geht.
Ja.
Also ich glaube, dass ich sehr selten in den letzten Jahren ohne eine Flasche Wasser und einen Apfel oder Riegel oder irgendwas unterwegs war. Aber wenn, dann eigentlich immer dann, wenn die Deutsche Bahn nicht das tat, was ich von ihr erhoffte. Oder wenn im Tagungshaus Abendessen, nee, haben wir mit jetzt nicht geplant. Wir sind die Einzige, die hier schläft.
Ist schon 18:30
Uhr. Ja, ne? Oder so, genau.
Genau.
Ja. Aber mein Gott,
Küche letzte ist Woche kalt. 17:30 Uhr war Abendessen.
Das ist gesund.
Man soll nach 21 Uhr nicht messen. Tingelte Antje noch durch die Altstadt auf der Suche nach.
Da gab es keine Altstadt, das war ein Kloster.
Das war
ein
Brandenburg.
Ja, nee. Aber das ist ja interessant. Wir erleben natürlich, wir sind viel unterwegs und wir erleben natürlich eine ganze Menge mit anderen Menschen auch auf den Fahrten und Wegen, die wir so absolvieren. Und das ist schon spannend. Und manchmal tue ich mir auch leid, dass ich denke, scheiße, jetzt sitze ich schon wieder in der Bahn und alle husten oder so. Aber eigentlich genieße ich das ganz, ganz oft eben auch die Begegnungen, die ich schon in Zügen dann habe.
Ach, was wir machen, das ist schon auch toll, sowas machen zu dürfen.
Ja.
Also das macht schon, auch das ist schon wirklich beglückend.
Ja. Und weil wir das gerade hatten mit dem Philosophischen, ich meine, dass wir dürfen uns tatsächlich auch damit auseinandersetzen, mit Hintergründen, mit Metabetrachtung, mit Philosophieren, weil das, finde ich, wichtig eben für die Leute auch manchmal was einfach einzuordnen in die Gesellschaft und zu sagen, okay, das, was ihr gerade miteinander hier erlebt, das haben wir übrigens auch, das ist ein Spiegel der Gesellschaft, das ist das, was da auch gerade passiert. Ja.
Und es ist wirklich noch viel Arbeit da draußen. Also ich bin da ganz guter Ding.
Naja, das ist ja, ne, diese Art von Beruf, wie wir den machen, der geht gar nicht, ohne dass wir beständig das Ohr an der Aktualität haben oder die Nase oder wie auch
und
immer.
Und Ohren waschen.
Ja, also, dass
den
wir,
Leuten aufs Maul schauen,
ja,
hat mein erster Lehrtrainer
ja,
immer gesagt.
Auch das, also dass wir wirklich querlesen, seltsame Bücher, dass wir auf komische Tagungen gehen, dass wir eben das Geld, das andere in Autos stecken, in Weiterbildung stecken und damit einfach auch nicht aufhören. Und ich glaube, was so in der organisationalen Welt immer gesprochen wird, ja, lebenslanges Lernen, das ist für uns das größte Geschenk.
Ja.
Und ja, einfach Alltag, dass wir uns Gott sei Dank so organisieren können, uns die Freiheit nehmen, gemeinsam uns Fragen zu stellen und Bücher rüberzuschieben und so.
Ja. Das ist schon gut. Weil das ist auch, wenn wir in unserer Arbeit sozusagen das Ego rausnehmen, ist natürlich auch total geil fürs Ego, wenn man wieder gefragt wird, weiterempfohlen wird. Also das ist natürlich auch eine große Bestätigung, also so selbstwirksam sein zu können. Und für mich zum Beispiel ist so, ich erlebe mich von meinem Wesen eigentlich nicht so als Rampensau, aber ich kann natürlich da in meinem Beruf auch was leben. Da stehe ich auf der Rampe. Und dann, das ist, also da kann ich auch was leben, was ich
nicht immer. Jetzt tut sie so, als hätte sie das im Büro dann weggepackt.
Ja. Heute lag ich ja eher unter der Rampe. Ja. Ja, so die kleinen Fiesheiten, ne?
Ja. Warum sollten wir es zu Hause anders machen als draußen?
Ja.
Ja.
Wir müssten mit Jonas so, wir noch sind ein bisschen frech sein.
Ja, wir sind übrigens auch nicht die Menschen, die das alles selber perfekt beherrschen. Und
wir glauben uns auch Gott sei Dank nicht.
Wir glauben uns auch nicht alles und das ist auch gut so, finde ich.
Ja, und das ist manchmal irritierend, also oder besser gesagt, es ist tatsächlich auch ein Instrument, das zu sagen. Zu sagen, übrigens, ich habe auch schlechte Tage. Ja. Ich finde auch nicht die richtigen Worte. Ich bin manchmal auch konsterniert, wenn... Was war neulich wieder? Taxifahrer hat mich nicht mitgenommen. Ich war nicht in der Lage, nicht mal ein Schimpfwort konnte ich sagen. Ich habe ganz brav die Tür zugemacht. Er hat gesagt, er nimmt mich nicht mit. Also und sowas auch zu veröffentlichen, dass, um nicht, nicht weitere Vorbilder zu kreieren, die Menschen sich schon alleine sowieso machen, Maßstäbe, die sie nicht halten können, sondern dabei eben auch schön irgendwie normal zu bleiben. Ja.
Normal waren wir drei noch nie.
Ja. So normal wie möglich.
Normal ist so eine Kategorie.
So eine bürgerliche Kategorie, würde das Känguru sagen.
Nichts gegen das Bürgerliche, aber normal ist so eine Kategorie.
Nein.
Aber als völlig normaler würde man doch auch so einen Job auch gar nicht aushalten, oder?
Nein. Also was ist denn normal? Also aus welcher Perspektive ist normal?
Ja.
Ja, normal gibt es auch nicht. Es ist, dafür sind alle viel zu unterschiedlich.
Ich nicht.
Um normal festlegen zu können. Glaube ich. Und das ist ja auch, ich finde, das ist ja auch das Gute, das so wegzurütteln, was ist normal, sondern es ist so gut, wie es gerade gelingt. Ja.
It could, it could.
Okay. Für mich klingt es so, als wären wir jetzt fast am Ende.
So ein bisschen, ne?
Ich bin auch voll am Ende.
Ich auch.
Was könnt ihr den Leuten sagen, die jetzt nach dem Hören des Podcasts denken, auch das klingt alles gar nicht so uninteressant für mich. Wo kann man sich denn melden, wenn man grundsätzlich das Gefühl hat, man wäre bei euch gut aufgehoben?
Also www.gesundekarriere.de, in einem Wort geschrieben. Da findet sich was über uns, was über unsere Angebote, unsere Weiterbildung. Unser Coaching, kann man sich unsere Nasen angucken. Ja. Und da stehen auch
hat Jonas fotografiert.
Hat Jonas wunderschön fotografiert. Genau, gibt es Telefonnummern, E-Mail-Adressen.
Ja,
und
genau. Ja.
Oder wenn man viel mobil unterwegs ist, findet man euch auch auf Facebook, habt ihr vorhin gesagt.
Ja, Facebook, Sing, LinkedIn, Twitter, egal, alles. Ja, wir Facebook, machen alles.
YouTube. Bei Facebook sieht man auch immer so ein bisschen, wo ihr gerade so seid oder wer gerade wo ist und was er so macht. Das finde ich immer ganz spannend, dass man eben sieht, dass ihr hier nicht nur in der Stadt rumlauft von Büro zu Büro, sondern
in ganz Deutschland unterwegs.
Viel unterwegs seid. Es soll sich also auch niemand soll sich abgeschreckt fühlen, wenn er irgendwie in Hessen wohnt, sondern...
Das ist schon schlimm genug, aber...
Wir reisen
alle,
auch
die
gerne.
In Hessen wohnen, mögen sich bitte melden.
Die Deutsche Bahn kennt uns gut.
Sehr gut. Ja. Mir bleibt noch, dir lieben Hörer, den guten Tipp oder meine Bitte an dich, wenn dir dieser Podcast oder auch die anderen Folgen gefällt, klick doch mal bei Apple Podcasts auf den Punkt bewerten und da kannst du dich zwischen 1 und 5 Sternen entscheiden. Wenn du mich fragst, klick mal auf 5. Das fühlt sich am besten an für uns alle. Da würde ich mich sehr freuen, damit auch andere Leute diesen Podcast finden und Spaß daran haben. Das würde mich freuen. Ja, und freuen ist das richtige Stichwort. Ich habe mich gefreut, dass ich heute hier bei euch sein darf und danke euch für dieses sehr interessante, tiefe und auch lustige, inspirierende Gespräch und hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Freude.
Volle Kanne.
Ja, und danke, ich wünsche euch viel Glück und alles Gute für die Zukunft und bis bald mal wieder.
Danke. Dito, und nach 40 geht's auch weiter, Jonas.
Wir
sind der Beweis dafür. Ja.
Sehr gut. Da ich auch nicht ganz normal bin, klingt
das ja. Weiter so.
Also, bis dahin.
Danke. Ciao.
Ciao.